Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Heute spontan
Guardians of the Galaxy Volume 3.
Anstelle von
Einer Flug übers Kuckucksnest mit Linda Jaccarino. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Und wie ihr gerade schon gehört habt, heute geht's um die Guardians of the Galaxy Teil Nummer 3. Und wie immer bin ich nicht allein im Podcaststudio. Mit mir anwesend ist der liebe Sternenherr Benjamin.
Ah, hooked on a feeling, I'm high on believing. Ich mach das so gut, dass wir irgendwie jetzt, glaube ich, mit so einer Copyright-Klage rechnen müssen.
Ich wollte gerade sagen, es ist so gut, dass du kein Sänger geworden bist, aber naja, weißt du, so Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung liegt manchmal weit auseinander.
Ich sagte, die Copyright-Klage wird kommen.
Würdest du dich freuen?
Ein bisschen.
So kann man Wertschätzung natürlich auch ausdrücken.
Mit Copyright-Klagen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Anwälte.
Ja, das ist hier so kompliziert.
Ich habe das Gefühl, ich bin sehr müde und mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Das ist beste Voraussetzung für so einen Podcast. Aber warum Anwälte ihren Job machen? Vielleicht, weil sie einfach diese Wertschätzung anderen Leuten gegenüber, die ins Mikrofon singen, aussprechen wollen. Ich denke, das ist der Grund.
Dein Lied war so cool, dass es genauso klang wie ein anderes sehr cooles Lied.
Nee. Und zwar welches?
Nein, das ist das, sagen dann die Anwälte.
Entschuldigung, ich hab den Gag nicht verstanden. Apropos Gag nicht verstanden, warum ist denn die Linda nicht gekommen?
Die Linda, ja, die ist leider ausgeflogen.
Okay. So, sollen wir ein bisschen irgendwie quasi über was Aktuelles reden oder gehen wir direkt in unseren Thementalk? Du bist hier der Moderator,
ja,
du entscheidest das.
Stimmt, ich habe mich ja schon wieder auf der Rolle des Zuhörenden ausgeruht. Nee, einmal ganz kurz, um die Situation für unsere Zuhörer zu schildern, wie es uns hier gerade geht. Wir haben unser Sohn, der wurde die Woche, letzte Woche operiert. Nichts Schlimmes, nur eine Standard-Mandel-OP, aber man ist halt trotzdem so als Eltern immer wahnsinnig nervös. Und gut, das heißt, es war für uns so ein bisschen emotional anstrengend und wir haben gedacht, wir suchen uns mal so einen kleinen Entspannungspunkt und dachten, wir gehen ins Kino. Aber wir sind ja natürlich keine schlechten Eltern und lassen nicht ein Kind, das gerade operiert wurde, zu Hause alleine. Und deswegen.
Aber du würdest ja auch sonst nicht ein Kind in dem Alter alleine lassen. Sonst würde ein Babysitter quasi arrangieren.
Aber richtig,
wir haben gedacht, falls es fiese Nachblutungen gibt, ist es vielleicht für den Babysitter etwas überfordernd, den Notarzt zu rufen.
Ja, aber es wäre auch emotional für uns, glaube ich, sehr schwierig geworden, dieses Kind alleine zu lassen. Auch mit Babysitter alleine zu lassen. Also allein.
Worauf Katrin die ganze Zeit hinaus möchte, ist, dass wir also alleine im Kino waren.
Genau, wir haben uns abgewechselt. Einen Abend ist Benny gegangen, einen Abend bin ich gegangen. Und ich glaube, wir haben beide diese Erfahrung des hyperaktiven und total, wie soll man sagen, im Verhalten sich entschuldigenden Menschen gemacht. Weißt du, so dieses. Also, als ich mit der Kassiererin gesprochen habe, ich war so krass überdreht, weil ich jedem erzählen wollte, dass es nicht normal ist, dass ich allein ins Kino gehe und dass ich zu Hause ein krankes Kind habe und dass mein Mann jetzt auf die Kinder aufpasst.
Das hast du nicht wirklich gemacht, oder?
Das habe ich nicht gemacht, aber so war ich ungefähr drauf.
Okay, aber mir fällt gerade ein Stein vom Herz. Das wäre noch unangenehmer als ich im Kino. Wir kommen gleich dazu. Ich habe tatsächlich die Kassiererin voll gelabert und das war schon sehr unangenehm, aber ich bin beruhigt. Aber sonst was Spektakuläres bei dir passiert? Also ich hatte ja noch das Problem, das kann ich kurz erzählen, dass ich habe so ein bisschen, wenn ich ins Kino gehe, ich habe eine Phobie davor, oder ich weiß nicht, Phobie ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber ich habe so eine Zwangsstörung. Ich kann mich nur auf den Sitz setzen, der mir auch von der Platzzahl her zugeordnet worden ist. Also alles andere macht mich wirklich natürlich, also während des Films, wenn ich jetzt merke, es kommt keiner, habe ich auch kein Problem, in der Mitte des Films irgendwie zu wechseln. Aber gerade am Anfang, weil ich fände das so unangenehm, wenn dann jemand reinkommt und meine Platznummer hätte und ich müsste dann irgendwie sagen, oh, Entschuldigung, ich habe mich auf ihren Platz gesetzt, ich setze mich jetzt woanders hin. Ich kriege auch schon mal voll einen Ausraster, wenn das irgendwelche anderen Leute machen. Also komme ich so ins Kino und suche halt, wie immer, meinen mir angestammten Platz. Und in dem Kino sind genau zwei Leute, ein Pärchen. Allerdings zu dem Zeitpunkt war nur der Kerl von dem Pärchen da. Die Frau war quasi anscheinend gerade nicht anwesend, aber man konnte das zumindest schon erahnen von den Klamotten, die auf den Sitzen lagen, dass da eine Frau noch bei ist und dass sie halt nebeneinander saß und deswegen Pärchen. Also stelle ich schon fest, so das ganze Kino ist leer und meine Platzreihe ist exakt in der gleichen Reihe wie dieses Pärchen. Dann gehe ich so in die Reihe rein und denke mir so, Platz 15. Ich so, 10, 11. Und dann denke ich so, oh, das, nee, jetzt ernsthaft, Leute. Und dann gucke ich so, 13, 14. Und auf 14 sitzt einfach der Kerl. So, und dachte ich so, ey, Leute, dann saß ich so auf Platz 15. Einfach so, habe ich mich so creepy neben ihn gesetzt. Das ganze Kino ist leer und ich setze so neben ihm und ich war auch so ein bisschen verschwitzt. Ich denke, ich habe auch nicht so richtig gut gerochen. Bin so alleine im Kino, was einen auch schon vielleicht etwas suspekter macht. Naja, und dann kam sie halt wieder und dann begann die Kinowerbung und naturgemäß bin ich dann nochmal auf Toilette gegangen, weil ich irgendwie während des Films nicht auf Toilette gehen möchte. Und als ich wieder zurückkam, saßen die einfach so ganz am anderen Ende der Reihe. Wo man einfach auch gemerkt hat, so, denen war das exakt genauso unangenehm wie mir. Also, ja.
Nee, gut, dass du nicht zwischen den beiden irgendwie platziert wurdest.
Das wär, stimmt.
Hi, wollen vielleicht, wir Freunde sein?
Vielleicht war das so eine ehemalige Nonne als Kassiererin. Gab es bei dir auch irgendwie so unangenehme Erlebnisse? Oder?
Nee, also du hattest mir das ja schon berichtet. Deswegen habe ich dann, als ich die Karten online gebucht habe, habe ich einfach ganz woanders.
Was? Bitte nicht neben einem Pärchen eingetragen.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe halt ein paar Mal sehr laut gelacht im Kino und das ist halt komisch, wenn man die einzige Person ist, die dann laut lacht und dann noch so alleine ist, sodass man nicht mal ein Gegenüber hat, das dann sagt, ja, war lustig, ne, sondern...
Ich finde das total gut, ehrlich gesagt, weil das war was, was ich sehr positiv fand, weil da wusste ich immer, ich lache jetzt von Herzen, nicht aus sozialen Gründen, sondern ich lache einfach, weil es aus meinem Herzen kommt. Wenn du willst, können wir direkt aber zu unserem Thema übergehen, weil da werde ich sicherlich auf unseren Kinobesuch oder auf meinen Kinobesuch auch nochmal zurückkommen. Also,
ach so, ja.
Genau, also wer unseren Podcast nicht kennt, wir haben immer noch so einen kleinen Thementalk, nachdem wir schon über Sachen talken. Mhm. Und dann fangen wir erst mit dem Film an. Ist halt so.
Ja, ist aber auch schön. Also, für mich. Also, ich habe mir als Thementalk rausgesucht, das Thema älter werden.
Ja, willst du sagen, warum? Also, das Witzige ist, mich hat das Thema total getroffen im Sinne von, also du hattest als zweites Thema Operation, wo ich finde auch, wir sollten immer nochmal über diese ganze OP-Situation mit unserem Sohn reden. Aber das Thema älter werden ist was mich gerade sehr bewegt, aber deswegen würde ich kurz bei dir anfangen. Wie bist du drauf gekommen? Also
ich weiß gar nicht. Also ich dachte, also ich habe einfach über Themen so nachgedacht, die vielleicht interessant sein können und dass man quasi, wenn man älter wird, auch einen gewissen Verfall an sich selber merkt. Und das fände ich mal interessant zu reflektieren, einfach zu sehen, wie war man früher, wie ist man jetzt und wie denkt man, wird man in der Zukunft sein?
Also, okay, soweit wird es bei meinen Überlegungen jetzt gerade nicht gehen. Es ist halt so, dass ich gerade so einen akuten Verfall an mir feststelle. Es ist dadurch, also ich weiß nicht, ich habe auch, glaube ich, noch nicht viel im Podcast über die Refluxkrankheit geredet, die ich habe. Ja. Durch den Reflux, also Reflux ist das einem Magensäure, die Speiseröhre hochläuft und durch den Reflux kann man auch Mundgeruch entwickeln und ich habe in letzter Zeit wieder so eine Refluxphase, das ist so das erste Symptom so vom meinem derzeitigen, wobei ich nachdenke beim Älterwerden, dass ich so voll oft, ich bin Lehrer, wer es jetzt nicht weiß, so morgens dann auf der Arbeit bin und dann habe ich keine Pfefferminzbonbons dabei und denke mir so, ey, du hast bestimmt jetzt so einen richtig beschissenen Mundgeruch und dann kommt, weiß ich nicht, so Person XY und will dir eine Frage stellen. Du gehst so hin und denkst so, oh, was mute ich jetzt diesem Kind zu, wie so einer von meinen alten Lehrern, die so gestunken haben. So, das ist schon das Erste, wo ich dann irgendwie denke, mein Gott, ich werde alt. Dann habe ich schon seit Wochen, dass ich irgendwie denke, mein Gehirn funktioniert auch nicht mehr so wie früher. Also es ist jetzt nicht gravierend, aber dass ich mir so Termine und sowas nicht mehr so gut merken kann. Früher brauchte ich gar keinen Kalender. Das läuft jetzt nicht mehr. Und dann gab es jetzt so ein paar Situationen in der letzten Woche, wo ich immer mehr gemerkt habe, scheiße, du bist einfach nicht mehr jung. So, du gehörst jetzt so zum alten Eisen dazu. So, und zwar schon so zum gehobenen alten Eisen.
Na komm, du bist noch nicht mal 40. Also.
Ja gut, aber pass auf. Also als ich dann im Kino war, gut, das war jetzt dann irgendwie selbst verschuldet, weil da kam jetzt erstmal, da habe ich gemerkt, meine eigene Mentalität war anscheinend schon vorher angeknackst. Dann meinte nämlich die Kassiererin so zu mir, Studententicket. Ich glaube, sie hat mich gar nicht gesiezt und auch nicht geduzt, sondern sie hat einfach gefragt, Studententicket. Und ich so, hahaha, das ist voll schmeichelhaft, weil ich bin in Wirklichkeit 38. Und sie hat mich einfach so richtig, einfach nur so, warum erzählt er mir das mäßig angeguckt? Und ich so, danke. Und bin so mit dem Ticket weggegangen, dachte mir so, wie peinlich war ich denn jetzt gerade? Und dann ging ich so aus dem Kino immer raus, nachdem der Film vorbei war. Und dann stand vor mir schon wieder ein Pärchen am quasi hier Fahrkartenautomat für, wie heißt das, Parkhaus, fürs Parkticket. Ja. Und die waren halt schon super überdreht und haben so voll gekramt, weil sie irgendwie den Geld gefehlt hat. Und dann haben sie irgendwie so bei den 90 Cent festgestellt, dass sie jetzt ins Auto gehen müssen und haben sich dann auch bei mir entschuldigt. Meinten so, ja, Entschuldigung, wir müssen nochmal kurz zum Auto gehen, weil uns fehlt jetzt gerade hier noch 90 Cent. Ja. Und ich hatte schon vorher irgendwie so drüber nachgedacht, hab gedacht so, ey, wisst ihr was hier? Und dann habe ich denen so einen Euro gegeben. Und die so, ist es wirklich okay? Und ich dachte mir so, ja, ich will jetzt einfach nur einfach nach Hause. Bin froh, wenn ihr, also ich habe es nicht ausgesprochen, habe gesagt, ist okay. Dann haben sie halt diesen Euro reingeschmissen. Und dann denkst du dir so, was kommt dann so zum Dank? Sie dreht sich um und sagt, ich danke Ihnen herzlich. Und ich denke so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sie hat mich gerade gesiezt. So, was ist das für eine dreckige, dumme Hure? Dann, wo ich einfach dachte, so scheiße, sehe ich wirklich so alt aus? Also,
vielleicht wollte sie einfach nur höflich sein.
Ja, und pass auf, jetzt die letzte Situation, die mich völlig fertig gemacht hat, war letztens in der 8. Klasse, habe unterrichtet und habe dann so zu einem Schüler gesagt, so, habe ich dich voll gedisst? Und dann hörte ich so, wie die Schüler so diskutiert haben und ich so, sagt man das 2023 nicht mehr? Nein, das sagt man schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und dann dachte ich so, Kacke, wie alt bin ich eigentlich? Jetzt fangen sie mich schon an, wegen meiner Sprache zu korrigieren, dass die nicht mehr zeitgemäß ist. So, tja, es ist halt irgendwie so. Und dann haben sie gesagt, so, ist ja wie wenn meine Eltern Jugendsprache benutzen. Dann dachte ich so, oh, das macht's nicht noch schlimmer.
Gott.
Ja, aber.
Ja, guck mal, wir werden langsam zu den Menschen, über die wir uns früher aufgeregt haben, ne?
Das weiß ich nicht genau. Werde ich das? Also, das ist nicht mein Ziel, aber ich werde auf einmal alt. Aber ich will mich auch nicht anbiedern. Ich will so weiter meine Sprache benutzen, aber ich werde jetzt auch nicht auf Krampf irgendwie Wörter benutzen, die jetzt nicht zu mir gehören.
Ja.
Werde aber auch auf Krampf nicht irgendwelche Wörter ablehnen. Also,
das stimmt, ja.
Ich werde mich in keine von beiden Richtungen verbiegen.
Ja, außerdem ist man halt immer irgendwie so. Kind seiner Zeit und auch die aktuelle Zeit geht ja nicht an einen vorbei, ne? Und vor 20 Jahren gab es das Wort Google noch nicht, ne? Und das ist dann halt irgendwann, also das benutzen ja auch meine Eltern, ne? Dass manche Wörter bleiben halt. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, Sass nicht kennst oder Flexen oder so, ne, dann hat das vielleicht auch einen Grund.
Ja, aber wir können mal immer den Podcast-Thema Jugendsprache nehmen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich finde aber generell, dass viele Jugendliche diese Sprache ja auch sehr unreflektiert benutzen. Also die wissen nicht genau quasi, also zum Beispiel jetzt eine neu aufkommende Formulierung, aber das ist jetzt kein gutes Beispiel für das, was ich sagen will, es kracht. Also wenn irgendwas nicht klappt, sagen jetzt immer alle, es kracht.
Es kracht?
Ja, weiß ich nicht.
Das ist doch, das klingt so. Das klingt so nach Oma-Sprache.
Aber ja, deswegen ist jetzt auch kein gutes Beispiel. Aber und es gibt halt manchmal so, dass sich so Wörter einschleichen, wo man merkt, die kommen vielleicht von irgendeinem YouTuber oder irgendwie sowas. Ja. Und viele wissen dann gar nicht die genaue Bedeutung des Wortes. Sie wissen dann nur, wie man das so ungefähr verwendet, in welchen Kontexten.
Ja.
Also, es ist so ein kontextuales Wissen, aber kein exaktes Wissen. Das nervt mich dann auch immer, wo ich dann denke so, ja, kennt eure Vokabeln, aber bitte auch, dass ihr wisst, woher es kommt. Also,
stimmt, ja.
Naja, aber so ist das halt.
Ja, das fand ich ganz interessant mit dem Wort sick. Also das sagst du ja im Englischen so, wenn das, oh boah, wie krass so, ne? Und im Deutschen hat ja das krank eine ganz andere Bedeutung so, ne? Das,
ja.
Das fand ich immer ganz witzig, dass es dann auch teilweise umgeschrieben wird. Also dass man jetzt teilweise auch krank sagt im Sinne von krass oder geil.
Ach so, du meinst, dass das Deutsche sich dem englischen Wort angepasst hat? Ja.
Genau, das nur kurz dazu, aber.
Warum bist du alt?
Ich bin alt. Ich bin vor allem körperlich alt geworden, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich habe mir letztens ein. Meine Mutti hat, als ich 30 Jahre alt geworden bin, mir ein Fotoalbum gemacht mit den ersten 30 Jahren. Das habe ich letztens irgendwie rausgekramt, weil ich das irgendwas da von meinem Sohnemann zeigen wollte. Und ich dachte so, wie krass, wenn ich mir jetzt angucke. Also in meinem Kopf sehe ich noch so aus, wie ich aussah, als ich 18 oder 19 war, als ich Abi gemacht habe. Nur da habe ich ungefähr die Hälfte von dem gewogen, was ich jetzt wiege. So schlimm ist es noch nicht, aber es ist halt krass, wie sich der Körper dann verändert hat. Und wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, bin ich halt immer noch so ein bisschen irritiert, weil ich bin...
Mir sind Brüste gewachsen und Haare an verrückten Stellen.
Wie denkst du denn, sah ich mit 19 aus, Benjamin? Naja, aber also das weiß ich nicht, dass so Körbchengrößen dann auf einmal, also dass es dann noch mehr Buchstaben im Alphabet als ABC gibt, so, weißt du, das ist dann halt alles so, wow, also ich muss halt sagen, ich habe halt zwei Schwangerschaften hinter mir, das ist auch klar, dass sich der Körper irgendwie verändert, es ist nur witzig, dass dein Selbstbild immer noch so ein bisschen das, also dem entspricht, wie du halt früher aussahst. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Weil ich, also ich muss halt auch sagen, ich habe mich so von meinem Look in Anführungsstrichen jetzt wenig verändert. Ich hatte halt mit 19 lange, lockige, blonde Haare und jetzt habe ich auch noch lange, lockige, blonde Haare und ja, trage am liebsten Shirt und Jeans so, ne, das ist und Turnschuhe. Das ist halt immer, das ist mein Look so geblieben. Das heißt, ich habe mich so. Von daher, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt so, oh, mit 19 war ich immer krass fett geschminkt und hatte die kürzesten Röcke der Welt an. Vielleicht auch manchmal, aber so der Standardlook ist halt der gleiche geblieben.
Ja, also ich glaube, ja, ich weiß voll, was du meinst. Also in meinem Kopf denke ich noch so, ja, ich bin ja eigentlich ganz cool, aber ich glaube, in Wahrheit habe ich einfach so die Attraktivität einer Birke oder irgendwie sowas. Also so nichts, was jetzt irgendwie besonders schlimm wäre, aber auch was keinem besonders auffällt, so. Ich glaube, ich bin einfach so, also das kommt ja noch dazu, wenn man dann, ich meine, das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber dass man gefühlt einfach so auf dem Balzmarkt ist man einfach raus, ne? Also man ist halt einfach so.
Aber würdest du gerne da nochmal sein? Also ich finde dich wahnsinnig attraktiv.
Weiß ich nicht, also ich, wenn das jetzt jemand hört und mich auf der Straße trifft und wiedererkennt aufgrund dieses großen Podcasts, ich habe kein Problem, wenn er mir hinterher pfeift, männlich oder weiblich, solange es jetzt nicht zu anzüglich wird, also wenn ihr ein Nein ertragen könnt, es darf auch anzüglich werden beim Pfeifen, aber ihr wisst, was ihr meint, ne? Also was ihr meint, was ich meine. Nein, ich finde das jetzt echt nicht so schlimm, wenn ich ab und zu mal das Gefühl hätte, ey, ja, den finde ich gut oder so, weiß ich nicht, wenn Frauengruppen in Ohnmacht fallen, wie das halt so früher war, als ich noch jung war.
Ja, vielleicht ist es in deinem Kopf ja auch immer noch so, obwohl du sagst ja gerade, ist es nicht mehr.
In meinem Kopf ist es definitiv nicht mehr so, aber du meinst, vielleicht ist es in der Wirklichkeit so, die fallen nur zeitverzögert um, also immer wenn ich schon weg bin.
Möglicherweise.
Sollen wir vielleicht einfach zum Guardians-Film
ja,
kommen?
Ja, das können wir sehr gerne machen. Jetzt nochmal vielleicht 5 Minuten über den Guardians-Film sprechen, damit dieser Podcast auch seinen Titel wert ist. Genau, ich würde gerne zu dem Film kommen und wir machen das wie immer standardmäßig hier, dass du einmal ganz kurz sagst, wie du den Film fandest, auf einer Skala von 1 bis 10 einordnest und vielleicht nochmal vorher einen ganz kleinen Überblick gibst, worum es in dem Film eigentlich ging.
Ja, ich frage mich gerade, weil ich die Trailer nicht mehr gesehen habe, ob man überhaupt jetzt immer spoilerfrei sagen kann. Also wer jetzt gar nichts über den Film hören will, der sollte jetzt zumachen. Es gibt jetzt keinen fetten Spoiler, aber ich würde die Ausgangslage des Films
ja,
kurz...
Ja, genau. Die Ausgangslage ist gut.
Ja, aber das ist halt, weil sie im Trailer, glaube ich, nicht unbedingt vorkommt. Die Ausgangslage ist letztendlich... Wobei, machen wir es einfach noch offener, dann finde ich, kann ich niemandem was kaputt machen. Also ich ruder nochmal von meinem eigenen zurück. Letztendlich kriegen wir einen Guardians of the Galaxy Film, der sich sehr viel mit Rocket und seiner Vergangenheit beschäftigt. Fertig, das ist viel weniger, als man hätte sagen können, spoilerfrei finde ich, aber ja. Warum lassen wir es nicht mal bei dem Minimalmännern? Also
okay, ja.
Ist doch okay, oder?
Das finde ich sehr gut. Deine Bewertung?
Ich würde dem Film 9 von 10 Punkten geben, obwohl ich wahnsinnig viel gleich noch zu kritisieren habe, in Anführungsstrichen. Also, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Guardians of the Galaxy Film. Es ist meiner Meinung nach entweder der beste oder der zweitbeste. Er tut sich nicht viel mit Guardians of the Galaxy 1. Er ist vom Ton ein bisschen anders als Guardians of the Galaxy 1 und 2. Das, finde ich, hat dem Film aber gut getan. Er hat ein sehr, sehr gutes Pacing oder Timing, ich weiß nicht genau, was hier 100% das korrekte Wort dafür ist, aber er schafft es sehr gut, Szenen zu wechseln von ernsten Tönen zu wieder lustigen Tönen, ohne dabei peinlich zu wirken, wie zum Beispiel der Thor-Film. Er ist natürlich musikalisch wieder nett untermalt und ich finde, an und für sich schließt er die Guardians-Erzählung, es wird der letzte Guardians of the Galaxy-Film sein, relativ gut ab. Auch da habe ich gleich kleinere Kritikpunkte, aber insgesamt fühle ich mich sehr gut unterhalten. Und wozu ich gleich im Spoiler-Teil noch kommen werde, was mich persönlich sehr angesprochen hat, dass hier eine sehr alte Geschichte quasi aufgegriffen wird und neu arrangiert und neu interpretiert wird. Und das fand ich, hat mir wirklich gut gefallen auf einer persönlichen Ebene, sodass mich der Film auch da nochmal abgeholt hat. Wie sah es bei dir aus?
Ja, tatsächlich sehr ähnlich. Wer hätte das gedacht? Auch ich finde den Film, der Film hat einen 9 von 10 verdient. Er hat was, obwohl, nee, das sage ich gleich im Spoiler-Teil. Er hat, finde ich, sehr schön, er vermittelt sehr schöne Werte, die die Guardians halt auch in den Teilen davor tragen. Also das, also die Thematiken, die da aufgegriffen werden, die sprechen mich halt persönlich sehr viel an. Und es ist eine runde Geschichte. Man sieht, also und ich finde, es kommt sehr viel Wertschätzung gegenüber, also gegenüber den einzelnen Charakteren. Auch und dann noch weitergehend eine Wertschätzung, die ich auch gern gleich nochmal tiefergehend besprechen würde, weil ich glaube, das, was du mit alter Geschichte meinst, wenn ich das jetzt in meinem Kopf richtig verknüpfe, hat es eine sehr schöne Aussage. Man muss aber auch sagen, das, was hinter diesen ganzen Aussagen steckt, ist, glaube ich, auch sehr, man kann es sehr, sehr schön interpretieren. Man kann sehr viele Elemente dieses Films interpretieren und auf die heutige Zeit übertragen. Also vielleicht wirkt der Film in 10 Jahren ganz anders, als er jetzt gerade wirkt, weil wir, also ich werfe jetzt mal 2 Sachen ein, die jetzt, wenn man den Film nicht gesehen hat, auch einem überhaupt nichts bringen und einem nicht spoilert. Also zum Beispiel würde ich jetzt einwerfen Ukraine-Krieg und ich würde einwerfen Klimawandel. Wird jetzt natürlich beides nicht wirklich de facto da besprochen, aber das sind, glaube ich, Themen, die irgendwie im Hintergrund mitschwirren könnten, jedenfalls dann in der Interpretationsbasis, aber da würde ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, ich würde einfach
Da können wir gleich dann im Spoiler-Teil nochmal drüber reden, weil ich glaube, es liegt an dieser alten Geschichte, die aufgegriffen wird, dass die eigentlich schon so viel Potenzial bietet, genau solche Themen mitschwingen zu lassen und deswegen glaube ich nicht, dass das also wir können ja im Spoiler-Teil gleich drüber reden, dass die Beispiele, du gesagt hast, dass die gezielt verankert worden sind und dass es so zeitlos erzählt worden ist, dass es in 10 Jahren die gleiche Bedeutung hat. Also
ja, und dass es vielleicht dann andere Punkte gibt, wo man es mit verknüpfen könnte.
Genau.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Aber bevor es jetzt gerade so kryptisch hier weitergeht, würde ich das tatsächlich in den Spoiler-Teil schieben. Was man halt unterm Strich sagen kann, ich finde die Musik geil, ich finde dieser Film sieht geil aus, die hatten coole Ideen da drin. Also es ist auf jeden Fall ein sehr rundes Ding geworden mit einem sehr schönen Abschluss für mich.
Ja, ja, absolut. Also wenn ich jetzt den Film, glaube ich, aus MCU-Gesamtperspektive geben will, weil er sich darauf freut, dass es irgendwie insgesamt vielleicht weitergeht, das kann man vielleicht schon so ein bisschen spoilern sagen. Es ist da kein großer Faden zum MCU der derzeitigen Erzählung zu erkennen. Also kann natürlich sein, dass der uns noch verborgen ist, aber ich glaube, es ist halt, diesen Film muss man als Abschluss der Guardians-Filme sehen. Und, und so kündigt er sich selber auch durch seinen Vorspann schon an, wo in den Marvel-Symbol quasi keinerlei Marvel-Helden laufen, sondern also nur die Guardians als Marvel-Helden. Ja. Also wo man sagt, hier in diesem Film soll es heute um die Guardians gehen. Also
ja. Ja, sehr schön.
Sollen wir dann langsam was? Hä?
Ja. Hörst du es auch?
Ja, ich bin irgendwie. Ich glaube.
Ja, da ist ja.
Okay.
Spoiler-Alarm!
Ja, genau. Ab jetzt spoilern wir den Film gnadenlos. Wer also ausmachen möchte, soll es bitte in 3, 2, 1 jetzt tun. Eigentlich.
Rocket stirbt!
Ja, sehr schön. Katrin hat den Film voll verstanden. Die Frage ist, sollen wir jetzt einfach offen unsere Gedanken austauschen? Willst du an der Story entlang gehen? Da wäre schon mein erster Kritikpunkt übrigens. Haben wir noch nicht so drüber gesprochen, aber ich finde, die Story ist sehr Videospiel-esque geschrieben, finde ich. Also der Ausgangspunkt, den ich ja eben nicht sagen wollte, ist, dass letztendlich wird Rocket ja schwer verletzt und die Guardians versuchen, Rocket irgendwie zu retten.
Ja.
Und das ist so voll, so wie Videospiele im Modernen geschrieben werden. Rocket ist so verletzt, das hätte also irgendwie auch so eine Kampfszene im Videospiel sein können. Und jetzt so, okay, wir haben was in ihm gefunden, okay, wir müssen als nächstes zu diesem Labor gehen quasi. Und dann sind wir so im Labor und dann geht es so weiter so, okay, wir müssen jetzt zu zum Evolutionary. Oder wie heißt der?
Ja. High Evolutionary heißt der.
High Evolutionary. Und das ist so vom Writing her, da habe ich schon mal Eleganteres gesehen als das, was da angeboten wird. Ich weiß nicht, wie dir das quasi so. Es hat mich am Ende nicht gestört, aber ich finde es ein bisschen plump, so wie die Reise da sich so ganz offensichtlich durchgehangelt wird.
Ja, es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also als ich meine Notizen gemacht habe, habe ich halt gemerkt, okay, der Film ist so strukturiert von den Schauplätzen her, dass wir dann halt erst, wir fangen halt auf Nowhere an, wo dann halt dieser Kampf mit Adam Warlock halt beginnt. Und dann sind wir auf diesem, diesem gezüchteten Schiff. Und dann sind wir auf der Gegenerde und dann sind wir auf dem Schiff vom High Evolutionary und der Endkampf mit wiederum Nowhere, das dann halt angereist kommt. Das sind halt so ein bisschen die Punkte. Man kann das halt so wirklich so abgehen.
Ja, genau.
Rein theoretisch, ja.
Also es ist wirklich sehr, sehr geradlinig irgendwie erzählen. Ne?
Ja, also wäre mir nicht aufgefallen, aber stört mich auch also gar nicht.
Hat mich auch tatsächlich also nicht gestört, aber ich finde es halt sehr einfach, wollte ich einfach mal so kurz sagen.
Also gut, ich würde gerne, also vielleicht, wir müssen den Film jetzt nicht Step by Step gehen, sondern vielleicht uns nur so die wichtigsten Punkte halt raussuchen. Also ich würde, glaube ich, lieber thematisch besprechen. Allerdings würde ich gerne noch trotzdem mit dem Anfang anfangen. Wow. Und zwar finde ich, ich fand es eine unfassbar starke und geile Anfangsszene, dass die einfach Creep genommen haben, das Lied. Und das, also man sitzt da halt als Zuschauer in den 30ern und der singt dieses Lied halt mit und es also wird dann halt einfach so in dieses Setting geworfen, so wo man halt, wo halt nochmal kurz klar gemacht wird, wer ist da gerade was, womit beschäftigt, ne? Also dass man Quill halt sieht, der einfach total besoffen ist, weil er Gamora da vermisst und Rocket, der halt auch immer noch mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, das weiß man erst später, weil er diesen Schlüssel in der Hand hat und nochmal betrachtet, den er ja dann bei seiner Flucht genutzt hat.
Ja.
Und genau, und also solche Sachen, also ich fand es halt mit dem Lied im Zusammenhang super cool, da erstmal wieder reingeworfen zu werden.
Ja, also ging mir auch so tatsächlich, aber ich würde sogar noch kurz eine Stelle davor anknüpfen, ist nicht sogar das erste Bild, was wir sehen, das fand ich wahnsinnig stark. Das Bild von, wo wir den Waschbärkäfig sehen, wo die Hand in den Waschbärkäfig reingreift und die ganzen Waschbären so nach hinten sich in die Ecke zurückziehen. Ist das nicht das allererste, womit der Film tatsächlich beginnt? Also,
Du stellst mir gerade eine Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Ist das nicht das Erste, was man sieht, während Rocket quasi in dieses Koma verfällt? Nicht?
Ich dachte tatsächlich, also mein Kopf sagt mir, das allererste Bild, was ich gesehen habe, ist dieser Waschbärkäfig. Und dann sehen wir quasi die Hand, die da reingreift und die Waschbären, die sich so zurückziehen. Weil das fand ich so genial, weil es setzt so viel vom Ton des Films so schnell in so einer kurzen quasi Bildsprache, zieht es dir auf die Festplatte. Aber ich kann es jetzt nicht beschwören, dass es so war.
Wahrscheinlich war es so. Also ich habe es in meinem Kopf anders, aber wahrscheinlich war es so, wie du sagst. Das kommen wir ja zum Thema Älterwerden hier nochmal kurz zurück. Ne? das ist auch stark, dass man halt innerhalb von einem Song, der, weiß nicht, vielleicht 3 Minuten geht, schon mal den kompletten Vorspann so erzählt. Also und dann, bams, geht's direkt los mit der Geschichte. Dann kommt Adam Warlock und dann ist Action. Weißt du, so, das ist halt so cool, dass du nicht lange brauchst, um wirklich reinzukommen. Und es ist einfach kurz erzählt. Man weiß komplett gerade, worum es geht und ist halt komplett abgeholt. Und das halt in so einer mega kurzen Zeit.
Ja,
und also ich meine, die modernen Filme, die dann halt 2,5 Stunden, 3 Stunden gehen, dieser Film geht auch übrigens 2,5 Stunden, aber der nimmt sich halt vielleicht, also weil Creep ist ja auch so ein langsames Lied, ne? Nimmt sich dann irgendwie die Zeit dafür, aber er braucht nur 3 Minuten. Und in anderen Filmen hast du mal eine halbe Stunde oder fast den kompletten halben Film nur damit erzählt, was jetzt gerade das Setting ist. So. Und
wobei man fairnesshalber sagen muss, also ich weiß nicht, wie es für jemanden wäre, der jetzt mit Guardians of the Galaxy 3 einsteigt, ob er genauso abgeholt ist wie jemand, der eben schon über den Infinity War quasi und Endgame und auch das Weihnachtsspecial quasi dahin gekommen ist, den Weg. Ne? Wir sind schon nah dran. Es ist bei uns nur ein kurzes, wir werden innerhalb des Liedes an die wichtigsten Eckpunkte nochmal schnell erinnert. Ne? Also deswegen, ich kann es dir nicht sagen, wie es bei jemandem funktioniert, der nicht so da drin ist. Also,
das stimmt. Aber es ist trotzdem, also ich fand es trotzdem sehr cool. Also ich fand den Einstieg sehr gelungen.
Ja, also absolut, bin ich voll bei dir.
Genau.
Wie gesagt, womit ich nicht so klar kam, auch, also schön, dass jetzt so, obwohl ich den Film so mochte, hier die ganze Kritik so hochkommen, dass dann auch in der Anfangsszene, also wenn jetzt Adam Warlock auftaucht, sehen wir ja sehr schnell Nebulas neuen Arm und der, finde ich, wird in dem Film irgendwie so insgesamt, der ist halt einfach da, aber ich finde, der ist so krass, dass er irgendwie fast, also klar, sie hat halt Prothesen und der Arm kann halt ersetzt worden sein, aber ich hätte mir irgendwie ein, zwei Sätze dazu gewünscht, also, aber...
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht unter dem Schnitt weggefallen oder so.
Ja, insbesondere, weil es so, wenn ich mich recht erinnere, ist es doch so, dass im Weihnachtsspecial schenkt Rocket, glaube ich, Nebula den Arm von Bucky. Ist das nicht so?
Kann sein, ja.
Da sind wir wieder beim Älterwerden.
Ja, ja.
Also ich konnte mich nicht mehr richtig erinnern, aber ich meine quasi, dass wir am Ende des Weihnachtsspecials kriegt auf jeden Fall Nebula den Arm von Bucky geschenkt. Oder sie verschenkt den Arm von Bucky. Das kann es auch sein, dass sie Rocket den Arm selber schenkt. Ah, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung. Ich kann es dir nicht sagen. Aber deswegen dachte ich noch so, ey, da war doch was mit Arm. Hat das irgendwie miteinander zu tun? Aber wahrscheinlich hat es nichts miteinander zu tun. Also
ja gut, der ist ja auch anders als der Bucky-Arm, den sie da hat. Sie hat ja so einen Multifunktionsarm irgendwie.
Genau. Also,
ja.
Aber das ist jetzt die Frage, wenn es den immer schon gab, so, warum hatte sie die B-Technik vorher drin und nicht den geilen Arm, ne? Weil der Arm ist ja wirklich geil, also.
Ja, das stimmt. Also, du kannst einiges mitmachen.
Naja.
Genau. Das wollte ich nur dazu loswerden. Wie fandst du Adam Warlock als Gegner?
Ja, wenn man da jetzt nicht so krass irgendwie von den Comics kommt und ihn nicht kennt und das geht ja vielen MCU-Guckern so, dann ist er, ich glaube, er hat in den Comics eine große Bedeutung und tatsächlich ist er halt so in dem Film und im MCU ist er so, wird er als sehr unbedeutend irgendwie präsentiert. Man hat halt irgendwie schon das Gefühl, er hat seine Kraft und auch seine Macht in irgendeiner Art und Weise. Es wird ja auch so dann in so einem Nebensatz gesagt, dass er irgendwie zu früh aus dem Kokon geholt worden ist. Also scheint er auch nicht auf der Höhe von dem zu sein, was er sein könnte.
Ja.
Aber er ist halt so, ja, irgendwie finde ich eine komische Figur irgendwie. Also so, sie hat mich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise tief abgeholt. So. Also
ja, das stimmt. Es ist halt so ein bisschen, er ist halt so naiv, ne? Und so, aua, das tut ja weh. Also weißt du, er hat halt diese überkrasse Macht und hat eigentlich nicht Adam Warlock einen Infinity-Stein auch in der Stirn?
Das kann sein, das kann ich dir nicht 100% sagen. Also,
der hat auf jeden Fall irgendwas in der Stirn. Aber
in dem Videospiel zu den Guardians ist das tatsächlich so.
Ach,
aber
deswegen dachte ich das, okay.
Aber ich kann dir nicht sagen, ob das grundsätzlich bei Adam Warlock so ist.
Also, ja, okay, also irgendwas hat er auf jeden Fall in der Stirn. Das wird aber auch nicht weiter kommentiert. Und das ist halt so ein bisschen, also ja, das ist vielleicht auch noch, weil Will Poulter, der Darsteller, ich weiß nicht genau, ob man ihn so ausspricht, der sieht halt auch so ein bisschen dümmlich halt aus. Also ich will nicht sagen, dass er es ist, sondern er hat einfach so einen naiv-dümmlichen Blick drauf, ne? Obwohl er ja natürlich eine krasse, starke Figur ist, so, also stark im Sinne von körperlich stark. Fand ich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich konnte ihn so akzeptieren, aber er ist halt natürlich auch sehr zur Randfigur verkommen. Also am Anfang denkt man so, okay, das wird jetzt irgendwie der fiese Endgegner, aber er ist einfach so. Relativ schnell wird er so voll in den Rand gedrängt.
Das ist halt so eine, also du triffst es genau auf den Kern, das wollte ich auch gerade sagen. Er ist halt einfach so eine ganz krasse Nebenfigur. Und das, was vielleicht bei dem Intro ganz gut gelungen ist, einen abzuholen, das schafft in den ganzen Film nicht so richtig mit ihm abzuholen. Es gibt dann diese Szene, die so ein bisschen witzig sein soll, wenn sich dann alle quasi Star-Lord umarmen, wenn Star-Lord halb tot war. Und er dann irgendwie so da steht und dann irgendwie sich so dazustellt und auch quasi mit umarmt. Ich finde, diese Szene hat bei mir nur das Gefühl ausgelöst, wie ich diese Figur empfinde. Nämlich, dass ich es wirklich fast schon ein bisschen unpassend finde, dass sie jetzt sich dazuschleicht. Und wenn man dann eben auch in der quasi Mid-Credit-Scene sieht, dass sie jetzt, dass er auch Teil der Guardians ist, irgendwie so, wirkt es erstmal sehr befremdlich. Also,
Ja, okay, also wenn man sagt, wurde gerade aus seinem Kokon geholt, der wurde halt nicht geboren, sondern auch also so gezüchtet, wie halt der High Evolutionary halt seine Wesen halt züchtet, dann ist es vielleicht so auch, ja, okay, der ist vielleicht noch naiv, weil er noch nicht mal verstanden hat, dass er wirklich zu dem Bösen gehört, ne? Oder also seine Beweggründe, das zu tun, ist ja irgendwie sein Volk zu schützen. Weil der High Evolutionary die ja sonst auslöschen könnte. Also er hat ja die Macht darüber. Dass er aber eigentlich im Kern ein gutes Wesen ist. Könnte man so freundlich interpretieren, muss man aber nicht. Ich würde gern auf zwei Themenkomplexe kommen, beziehungsweise das, was wir jetzt vielleicht, fangen wir mit dem an, was wir jetzt gerade im spoilerfreien Teil als die alte Geschichte bezeichnet haben. Also wenn das jetzt für dich okay ist.
Ja, finde ich sogar sehr gut, weil sonst hat man nur so ein Rumgehacke auf dem Film und kommt nicht dazu, warum der Film eigentlich auch so großartig ist.
Genau.
Es ist ja im Prinzip eine Neuarrangierung der Sintflut-Erzählung in bestimmten Teilen.
Die Arche Noah.
Die Arche Noah, genau. Wer die Geschichte nicht kennt, kurz wiederholt, man kann sie aber auch irgendwie ich glaube, es ist Genesis 6.
Benny ist Theologe, das muss man dazu wissen.
Ja gut, aber es ist halt ziemlich am Anfang der Bibel, legt mich jetzt nicht aufs Kapitel fest, aber ich würde sagen, Genesis 6 könnt ihr selbst auch nachlesen. Aber es ist halt so, dass Gott so ein bisschen genervt ist von den Menschen, weil die Welt irgendwie ihm zu böse ist. Und dann sagt der Noah, hey, passt schon, du bist ein ganz korrekter Kerl, du kannst einen Teil von deiner Familie mitnehmen, bau mal so eine Arche und pack mal so und so viele Tiere da drauf. Wenn man die Geschichte liest, sind die Angaben da auch nicht ganz klar, weil da zwei Geschichten ineinander gewoben sind. Also die Sintflut-Erzählung ist keine rein jüdische Erzählung, die sich da eben nur in dem Kulturgut wiederfindet, sondern es ist halt für den ganzen Kulturkreis, also auch zur damaligen Zeit gibt es verschiedene Sintflut-Erzählungen. Also es ist nichts, was jetzt quasi rein jüdisch-christlich quasi angesiedelt ist. Also christlich gab es ja da noch nicht, aber sondern es ist halt in dem Kulturkreis war die Sintflut-Erzählung generell eine wichtige Erzählung, die eben auch auftaucht. Und da sind eben zwei Sintflut-Erzählungen zu einer zusammen komponiert worden, weswegen die dann auch ein bisschen holprig klingt, wenn man sie liest. Aber auf jeden Fall Gott ein bisschen genervt, sagt, pack mal so und so viele Tiere da in die Arche, so ungefähr von allem etwas, damit wir dann die Welt wieder rebevölkern können, dann kommt großer Regen, Welt ersäuft, Welt wird rebevölkert. Also das jetzt kurz die Sintflut-Erzählung in sehr vereinfacht dargestellt. So. Und das haben wir ja im Prinzip auch. Der High Evolutionary ist eine gottgleiche Figur. Und darüber, finde ich, müssen wir jetzt gleich mal so ein bisschen philosophieren und das interpretieren. Und er macht nichts anderes. Er ist unzufrieden mit seiner Schöpfung und killt seine Schöpfung. Interessanterweise macht er das ja aber nicht zum ersten Mal, sondern wir erfahren, der macht das regelmäßig. Und jetzt kommen die Guardians und wir haben am Ende eben die Szene von der Arche quasi, weil die Guardians eben diese ganzen Tiere, die da auf dem Planeten sind, in ihr Raumschiff verfrachten. Und das sind ja tatsächlich sogar, obwohl der High Evolutionary letztendlich mit Tiere weiterentwickelt zu fähigen, denkenden Lebewesen, die auch sprechen können, ist jetzt so ein bisschen die anthropologische Frage, also Anthropologie, die Lehre vom Menschen, was macht den Menschen zum Menschen, aber die Tiere, die wir vom High Evolutionary entwickelt sehen, unterscheiden sich von dem, was wir als Tierbegriff haben. Jetzt müssten wir erstmal 3 Stunden darüber diskutieren, was macht eigentlich das normale Tier zum normalen Tier, aber ich denke, ihr wisst alle, was wir meinen. Ne? Es ist halt wie bei Pepper Woods. wir haben einmal die Goldfischtiere und einmal haben wir die sprechenden Schweine und naja, auf jeden Fall, diese ganz normalen Tiere werden eben auch abgeholt und damit haben wir so eine Archenerzählung, wo wir sagen, okay, die werden auf ein Raumschiff, also jetzt nicht mehr auf ein Schiff, sondern auf ein Raumschiff verfrachtet. Und das ist an und für sich eine nette Idee, aber ich finde, man kann das auch noch so ein bisschen interpretieren. Hast du da deine eigene Interpretation entwickelt, oder?
Das ist ja okay. Ich höre dir gerade so zu und bin jetzt so voll in meiner Gedankenwelt, glaube ich, verschwunden. Interessanterweise ist das Schiff, auf dem sie gerettet werden, der Kopf eines Gottes, also sagen sie jedenfalls, ne, was ja auch wieder irgendwie so eine Umkehrung ist. Also ich habe gar nicht so die Arche Noah darin erkannt, sondern einfach eine ganz krasse Wertschätzung, das war das Wort, was ich gerade benutzt habe, des Lebens. Also die sagen, wir retten jetzt alle höher entwickelten Wesen, also damit meint ihr auch diese Kinder, die sich auf diesem Schiff befinden. Und dann kommt ja Rocket und sieht halt diese ganzen Tiere und sagt, wir müssen auch die Tiere retten. Und das ist ja eine unfassbare Wertschätzung zu sagen, die sind es wert, dass wir unser Leben riskieren, weil es halt auch Lebewesen sind. Ja. Also, so krass.
Du hast es quasi gar nicht so auf diesen religiösen Topos quasi
richtig,
gesehen,
genau.
Sondern einfach nur als, ja, kann man machen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass dieser religiöse Topos in dem Fall angelegt worden ist.
Weil es klingt auf jeden Fall sehr logisch.
Weil diese Erzählung passt so. Wir haben den Gott, der seine eigene Welt wieder vernichten will. Und ich glaube tatsächlich, und deswegen finde ich die Erzählung so genial, ist sie ein Mittelfinger an diese alte Erzählung. Sehr James Gunn-mäßig, weil naja, wer gibt den Auftrag in der alten Erzählung, die Arche zu bauen? Es ist Gott selber und dann werden alle irgendwie gerettet und damit haben wir dieses perfide Gottesbild, der alles vorher ersäuft, was er selber gemacht hat, kommt so ein bisschen wieder ins Reine und man hat was, worüber man diskutieren kann und wir haben eine gute Geschichte. Und hier ist es so, dass der Gott völlig krank ist. Also, dass wir sagen, ein Gott, der seine eigene Schöpfung wieder platt macht, der muss doch einen an der Latte haben. Und wer bringt jetzt das Heil? Es ist die Schöpfung selber, die sich anfängt, also nicht seine jetzt direkte Schöpfung, wobei eigentlich mit Rocket ja sogar schon seine direkte Schöpfung, die sich anfängt aufzulehnen und sagt, wir kommen aus Eigeninitiative und bauen die Arche und retten uns jetzt vor diesem kranken Gott, der diese Welt in dem Fall sprengen und nicht ersäufen will. Aber und deswegen glaube ich, das ist so ein bisschen der Mittelfinger an die Arche Noah-Geschichte, weil sie, also eigentlich, so das, deswegen finde ich das so genial, weil es ist halt so ein uralter Stoff, den man so lange schon kennt und er kriegt durch diesen kleinen Twist so einen interessanten Spin quasi, dass er sagt, okay, die Schöpfung selbst rettet sich und da liegt jetzt der Trick und die Aussage zu sagen, so, wir können besser sein als das, was wir sind und man kriegt wieder diesen Ansporn mit, also.
Ja. Absolut, und das, also da kommen dann vielleicht auch die beiden Interpretationen oder die beiden Worte, die ich jetzt gerade noch gesagt habe, damit verknüpft habe. Einmal die Auflehnung gegen den großen Diktatoren, also in dem Fall ist es ja der Gott, dass man sagt, niemand darf diese Macht haben, und das war halt mein Gedanke, dass da vielleicht auch ein bisschen der Ukraine-Krieg mit verarbeitet wurde, also die Auflehnung gegen das gottesgleiche Anlitz, das sich da halt selber wirklich an höchster Stelle sieht. Und das andere ist natürlich der Klimawandel, also dass man sagt, wir wertschätzen das Leben und jede Lebensform, die existiert. Also da möchte ich gerne rausziehen, einmal das als Mantis dann einmal ein Käfig öffnet und dann kommt dann so ein Viech raus, was total entstellt aussieht und wie so ein bisschen wie so ein gehendes Schwein, aber auch total deformiert ist, und sie dann sagt, ich habe nur geschrien, weil ich hinter dir was Komisches gesehen habe, nicht wegen dir, was übrigens auch eine sehr witzige Szene ist, aber dass man, dass da auch gesagt wird, weißt du, so, es ist doch egal, wie die Lebewesen aussehen oder ne, wer dahinter steckt, so, die sind alle wertvoll und alle wert, gerettet zu werden.
Mhm, aber ich bin ja auch, also weil du eben schon gesagt hast, dass ich Theologe bin, ich habe eben schon gesagt, ich bin Lehrer, also ich bin unter anderem Religionslehrer und Mathematiklehrer. Wenn ich den Stoff in der Oberstufe aufziehe, wo es vor allem darum geht, in das, was ich eben erklärt habe, viele verwechseln ja diese biblischen Geschichten damit, dass sie sagen, man glaubt, dass das wissenschaftliches Wort ist, das ist, also dass Leute, die daran glauben, glauben, dass das so passiert ist. So. Und Kernding, dass man dann diese Geschichte in der Oberstufe nochmal behandelt, ist unter anderem diesen redaktionellen Prozess klarzumachen und zu sagen, ey, wir haben hier eine Geschichte und keinen wissenschaftlichen Bericht. Warum haben wir keinen wissenschaftlichen Bericht? Weil sich die Angaben in der Geschichte schon widersprechen. Mhm. Und damit kann es kein wissenschaftlicher Bericht sein, ganz simpel. Aber wenn ich das quasi aufziehe in der Oberstufe, dann mache ich das normalerweise, dass ich das am Klimawandel aufziehe, weil danach fragen wir uns, was kann uns die Erzählung denn zum Klimawandel wieder sagen? Ja. Deswegen finde ich so witzig, dass du dieses Beispiel jetzt bei der Guardians-Erzählung mit aufgegriffen hast, wo man sieht, ja, das steckt aber in dem Topos drin, die Wertschätzung dann auch, also in dem Fall ist es nicht nur Wertschätzung der Schöpfung gegenüber, aber diese Schöpfungsverantwortung steckt einfach in der Grundgeschichte letztendlich schon mit drin. Und deswegen finde ich es halt lustig, dass du es jetzt anführst, weil meiner Meinung nach wird das schon aus diesem ganz alten Stoff, der ist in dem Fall sogar mittransportiert.
Ja, und also ich meine, das ist ja häufig tatsächlich bei Bibelgeschichten so, dass man sie häufig auch übertragen kann. Ne? Und deswegen, vielleicht ist es deswegen auch dieser Film, der sich mit diesem Topos beschäftigt, vielleicht dann auch noch in andere Zeiten zu übertragen. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade so ein bisschen verschlüsselt im Vorgespräch
haben. Genau. Ja. Aber wo halt eben jetzt dieser Twist ist, dass die Verantwortung vielmehr in die Hand des Menschen gelegt wird, weil der Gott, der da gezeigt wird, einfach verrückt ist.
Genau, genau, es ist vielleicht da nochmal der Unterschied dazu. Der Gott, der da gezeigt wird, ist verrückt, und wir haben hier ein Wesen, also Rocket ist ja das Einzige, deswegen soll Rocket ja auch zum High Evolutionary zurückgebracht werden, weil es das Einzige seiner Geschöpfe ist, das er erschaffen hat, das selber denken kann, also das neue Gedanken und Ideen erschaffen kann. Alle anderen alle anderen Wesen, die er erschaffen hat, sind nur Wesen, die Sachen auswendig lernen können. Also dieser Kreativgedanke und dieses Erkennen, es liegt ja auch in der Bibel in der Adam- und Eva-Geschichte schon, ne? Also dass sie erkannten, dass sie nackt waren oder sowas, ne? Also dass man einfach so ein bisschen aufgeklärt ist. Also quasi dieser Aufklärungsgedanke, den seine Wesen alle nicht haben, aber Rocket als einziger halt hervorbringen kann. Und das ist ja, wie gesagt, das ist der Unterschied zu den Bibelgeschichten, dass wir einfach schon selber die Verantwortung tragen.
Ja, ja, aber was ich dabei nochmal ganz kurz, weil ich eben das mit dem verrückten Gott gesagt habe, ich bin mir nicht sicher und wenn diese Brücke intendiert war, also dass man diese Geschichte aufgegriffen hat, dann können wir auch gerne mal weiterspringen wieder. Dass man aber, das meine ich mit der Kritik an der, quasi auch mit religiöser Kritik, dass vielleicht sogar hier religiöse Kritik ausgesprochen ist im Sinne von, der Gott in der Bibel ist aber auch verrückt, weil ja, okay, er hat das gleiche Problem, dass er mit seinen, also dass er quasi was geschaffen hat, womit er unzufrieden ist und es deswegen quasi vertilgt. Und letztendlich haben beide, der High Evolutionary und der biblische Gott, haben beide erstmal das gleiche Ausgangsproblem in der Erzählung. Dass sie nicht damit leben können, was sie fabriziert haben. Und da muss man halt schon sagen, und das ist ja auch eine berechtigte Frage, was sagt das aus über die Person? Ne? Also das ist auch vielleicht die letzte Frage zum Thema, die ich dir dann stellen würde. Was glaubst du, ist denn die Motivation vom High Evolutionary? Also ich fand das, war das, was ich mir bei dem Film mich gefragt habe. Also seine Oberflächenmotivation ist ja, er möchte eine perfekte Welt schaffen. Ja. Aber stimmt das? Also, oder ist seine eigentliche Motivation Selbstverwirklichung? Also,
Also was anderes kann es ja nicht sein, oder? Also, es ist ja, es wäre ja vermessen zu sagen, also der würde ja keine neue Motivation finden, wenn es nicht halt um ihn selber gehen würde.
Ja, ich glaube nämlich auch. Also es ist halt nur so eine Oberflächenmotivation. Eigentlich ist er komplett mit sich selbst beschäftigt. Also
ja.
Die Frage ist, und das ist wieder so Sachen, dann würde ich mir wünschen, das wäre wieder ein bisschen ausgearbeitet, wenn ich so länger drüber nachdenke, weil der Film dann noch geiler sein könnte. Es gibt ja dann am Ende so auch Leute von seiner eigenen Truppe, die sich gegen ihn stellen, dass dann nicht so 100% klar wird, warum tun die das jetzt eigentlich.
Ja.
Und was ist wieder deren Motivation? Da würde ich gerne so, dass man das hätte noch ein bisschen ausgearbeitet. Das ist ein bisschen schade.
Ja, das stimmt.
Und warum er eigentlich auch so krasse Kräfte hat, das wird ja auch nicht so richtig erklärt, oder?
Ja. Also ich glaube, er ist einfach sehr intelligent.
Okay.
Ja. Ja, und guck mal, und er urteilt ja auch darüber, was gut und was schlecht ist, so, ne? Also, das ist halt natürlich, das sind auch Gottfantasien, die er halt auslebt. Also, es ist ja, also natürlich geht es um ihn.
Ja, wobei ich die Szene, also ich fand sie richtig geil und ich weiß nicht, irgendwie mochte ich ihn da von der Persönlichkeit her. Wenn Quill zu ihm sagt, ja, Entschuldigung, aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er sagt, eine Welt, in der eine Ratte einem sechsköpfigen Oktopus Crystal Meth verkauft, ist jetzt für mich auch keine perfekte Welt. Und er so einfach so ganz trocken sagt, ja, das sehe ich auch so. Also das fand ich ihn irgendwie fast schon wieder sympathisch, auch wenn das wahrscheinlich nur für den Gag so geschrieben war, aber dass er zumindest dann auch einsehen kann, dass das, was er gemacht hat, nicht dem entspricht, was er wollte.
Ja.
Naja, aber jetzt haben wir das so ein bisschen, finde ich, ganz gut lang und platt getreten. Du hast noch ein zweites Thema, glaube ich, über das du reden wolltest.
Das ist eigentlich, glaube ich, das Grundthema, was sich, glaube ich, durch diese kompletten Guardians of the Galaxy-Filme zieht, ist immer, dass Freunde halt auch Familie sind. Und es geht halt immer um so ein Zuhause, das man hat. Und gerade bei, also Quill ist ja so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, ne? Und er opfert sein Leben, aber er setzt ja sein Leben aufs Spiel und das Leben also seiner ganzen Crew, weil er sagt, Rocket ist mein bester Freund, so, ne? Und das muss man sich halt immer so vorstellen. Also die sind wirklich schon in sehr krassen, finde ich, familiären Verbund. Das sind das halt auf ihrer, also obwohl alle krass divers sind und aus und andere, weiß ich nicht, von anderen Planeten kommen und noch nicht mal alle menschlich sind, sind sie trotzdem halt so krass miteinander verbunden, dass sie halt einfach ihr Leben füreinander einsetzen. Und darum geht es halt immer irgendwie in diesen Film. Also ich glaube, ersten Teil ging es halt natürlich um die Findung der Guardians und das Starkwerden zusammen. Im zweiten Teil ging es natürlich auch ganz viel um Quill und seinen Vater, ne? Also diese Vaterrolle, diese Vaterfigur, die dann erschaffen wird und die er dann halt auch, wo auch versteht, dass so nicht der biologische Vater, sondern halt auch wirklich der in Anführungsstrichen Adoptivvater dann die wichtigere Person in seinem Leben war. Und das wird hier natürlich auch immer wieder verarbeitet, ne? Also wir haben also in den Filmen davor kann man vielleicht sagen, dass Gamora und Quill so ein bisschen wie die Eltern funktioniert haben. Und am Ende dieses Films ist ganz witzig, hat man also dieses krasse Über-Happy End. Ich finde, das hat schon so was Herr der Ringe-mäßiges, nur halt auf gut gemacht. Ich glaube, man könnte dieses Ende tatsächlich sehr kritisieren, aber ich fand es total, also ich habe es total gefeiert, dass es einfach so ein hyper-mega-Happy End war. Da sagt, glaube ich, Gamora zu Drax so heute habe ich verstanden, du bist nicht der perfekte Zerstörer, du bist der perfekte Vater oder sowas. Ne? Und sie, die sagt, ich möchte hier bleiben und die Gesellschaft aufbauen, ist halt zur Mutterfigur geworden. Also, habe ich Gamora gesagt? Nebula.
Ja, ja.
Habe ich gesagt, ne?
Ja, du hast Gamora gesagt.
Ich meinte Nebula, Entschuldigung. Okay, ja. Ja, genau. Also Nebula und Drax werden dann quasi jetzt zu den neuen Elternfiguren sozusagen. Ne? Aber Nebula hat diese Rolle witzigerweise schon seit Beginn des Films, weil sie auch, sie ist diejenige, die Quill ins Bett legt und zudeckt. Also, ja, ne? Also ja. Am Anfang, als der so seinen Zusammenbruch da hatte. Genau, also diese Freunde, Familienthematik zieht sich ja immer durch die kompletten Filme.
Ich finde nur nicht gut daran, dass das ist ja gerade erklärt mit Film 1 und 2 und dass dann irgendwie so wie die Guardians aufgelöst werden, weil auch in Film 2 geht es sehr viel um Peter und dass er sich selbst finden muss und eben mit seinem Vater. Und jetzt auf einmal sagt er, okay, um das irgendwie hinzukriegen, ich bin ja immer die ganze Zeit nur weggelaufen, jetzt muss ich von den Guardians weggehen. Also er läuft dann weg, weil er immer nur weggelaufen ist, ist seine Begründung. Und dann geht er auf die Erde und zur Selbstfindung. Irgendwie wird nicht so ganz richtig klar, warum er denn jetzt einfach direkt die Guardians mit auflöst. Das ist was mir nicht so gefallen hat, wo man das Gefühl hatte, ja, es soll jetzt einfach so sein. Also, und man hat auch keine richtig gute Begründung dafür. Ja, und das Happy End aber dafür fand ich tatsächlich vollkommen ertragbar. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man Quill irgendwie jetzt mal dann Frieden in Anführungsstrichen geschenkt hat. Er musste in diesem Film jetzt keinen Verlust verarbeiten.
Ja, gut, das stimmt. Also Rocket ist nicht gestorben, das stimmt. Er war ja noch dabei, eigentlich da an dem Verlust von Gamora zu knabbern.
Genau, aber man hätte jetzt sagen können, ja gut, es ist halt Quills los, er muss immer jemanden verlieren, aber das fände ich auch, an der Stelle wäre es übertrieben gewesen. Ja. Die einzige Lösung, aber das hat man wahrscheinlich nicht gemacht, also das ist ja die auch, die angedeutet wird, wo ich tatsächlich, der sehr wenig über den Film wusste, kurz mir das Herz stehen geblieben ist, dass man eventuell Quill selber getötet hätte. Was auch insgesamt eine interessante Szene war, weil sie erst ja im Prinzip so ein Pendant zu dieser Szene aus dem ersten Guardians of the Galaxy-Film ist, wo er Gamora quasi im All rettet. Und deswegen dachte ich jetzt auch, okay, weil diese Szene so krass auf den ersten Film anspielt, man bringt es jetzt an dieser Stelle zu Ende. Und selten mit so einem Heldentod, weil man ja sonst immer weiß, die überleben, ist mir da echt derartig stehen geblieben im Kino. Also.
Das stimmt. Also ich habe ein paar Sekunden wirklich gedacht, die machen das jetzt. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Dann kam ja diese sehr schöne Szene, also ist dir auch aufgefallen, oder? Was die darstellen mit den Fingern.
Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Es ist auch quasi, dass diese, das ist mir nicht aufgefallen, wurde das Schöpfungsbild, ich weiß nicht,
ja, die Erschaffung
heißt.
Adams ist von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Also das kennt man, dieses Bild, ne, mit den Fingern, die sich so fast berühren. Ne?
Ist das zwischen Adam Warlock und...
Ja, und dann also der Adam da ist sozusagen, auch lustig, auch ein biblisches Motiv, ne? Ist dann quasi, nimmt dann die Gottesrolle ein als Retter, ne? Und dann der Star-Lord ist dann quasi Adam sozusagen.
Das ist mir entgangen, aber cool, muss ich beim nächsten Mal, wenn ich den Film sehe, darauf achten.
Ja, ja.
Ich habe da so ein paar kleine Szenen, die ich einfach mal erwähnen möchte, weil ich sie so, ich finde die Szene, wenn Rocket die kleinen Waschbären auf seinen Rücken nimmt, die finde ich unfassbar ikonisch. Also.
Ja, ich habe so geflennt. Aber ikonisch fand ich übrigens auch, dass er dann seine Rolle akzeptiert, weil er, das war ja immer so, ich bin kein Waschbär, ne? Und dann liest er, dass er tatsächlich ein Waschbär ist, übrigens auch von der Erde kommt.
Ja.
Also es gibt anscheinend nur auf der Erde Waschbären. Und dann halt sagt meiner, oder so irgendwas, also dieser sagt es jetzt nicht so, ne, aber er sagt dann, ich bin Rocket Raccoon. Und das fand ich sehr, also dass er halt so eine Selbstidentifikation jetzt gefunden hat und auch mit seiner Vergangenheit abschließen kann.
Ja, was ich ein bisschen schade fand, also ich finde ich voll okay für den Film, es ist jetzt kein Fehler und im Sinne von, das wertet den Film ab. Persönlich fand ich es schade, dass wir aber nicht erfahren, ich dachte, wir erfahren vielleicht zumindest noch, wie sich Rocket und Groot kennengelernt haben, aber.
Stimmt. Aber vielleicht gibt's das nochmal in so einem kleinen Special, weißt du, so. Weil das ist ja auch ganz lustig, weil ich jetzt so viel über Familie geredet habe, dass dieser familiäre Verbund eigentlich zwischen Rocket und Groot schon viel früher geherrscht hat. Also der hat ja schon vor dem ersten Guardians-Film bestanden.
Ja.
Ja, stimmt.
Dann haben wir noch das fiel mir gerade ein, diese Szene, wo Groot aus seinem Text bricht. Meins war es nicht.
Nee.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, also da es ja so viel dann auch halt um Evolution geht, dachte ich, vielleicht wollte man sagen, ja, man braucht jetzt nicht den High Evolutionary, um sich weiterzuentwickeln und deswegen ist es Groot, der das halt, also von alleine dann macht, der sagt, ich habe schon wieder vergessen, was er gesagt hat, ich liebe euch oder irgendwie sowas sagt. Also, was, ja. Also wenn er sagen, wenn er nochmal gesagt hätte, wir sind Groot, dann wäre, dann hätte das, glaube ich, viel mehr gewirkt an der Stelle.
Und dann würde ich gerne noch ganz kurz diese Pacing-Sache so einmal an einem Beispiel, weil ich finde, das macht der Film wahnsinnig gut. Also wenn man zum Beispiel die Szene nimmt, wenn quasi Gamora und Star-Lord das erste Mal irgendwie da sitzen und in dieses Loch da rein wollen, in diesen, ich weiß nicht, in diese Station, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da, wo quasi, die brechen ja mit so Raumanzügen in diese Station an.
Achso, ja, genau, dieses gezüchtete Raumschiff da, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt.
Quasi, er geht quasi Star-Lord in so einen Dialog mit Gamora ganz tief über seine Gefühle und was dieser Verlust für ihn bedeutet und so weiter. Und dann kommt ja quasi dieser Gag darüber, was so typisch Guardians of the Galaxy mäßig ist, über dass das quasi alle über die Kommunikation mitgehört haben. Und dann kommt eben dieser Gag, wird ausgetreten mit den Farben der Kommunikation. Und das ist so gut gemacht, weil man so über diesen Gag erst mittelsanft da rausgeholt wird und dann wird der Gag aber quasi so richtig auf die Spitze getrieben im Blödsinn. So. Und das ist so gut gemacht, dass es einen mitnimmt. Obwohl man vorher noch auf der Gefühlsschiene mitgenommen wurde, schafft es einen exakt wieder rüber zu transportieren in den Humor rein. Ja. Und das macht der Film an so vielen Stellen, wo ich denke, ey, das ist so gut. Also, wo mir die Tränchen kamen und ein paar Minuten später habe ich wieder gelacht. Also, ja.
Das ist so das vielleicht, was der Thor-Film will, aber einfach nicht schafft, weil dieser Humor einfach zu bescheuert überdreht ist. Und hier ist es genau auf dem richtigen Maß. So. Ja, da gibt es einige von diesen Szenen.
Der Film ist ja nicht weniger, also der ist schon weniger überdreht als der Thor-Film, aber also trotzdem ist, wenn der Film mal in die Vollen geht, kann er ja auch richtig, richtig blöd vom Humor sein. Also im Sinne von auch richtig albern lustig und trotzdem ist er halt nie peinlich dabei, ne? Also.
Ja, das war, also zum Beispiel, also das ist ja, ich liebe ja so Slapstick-Humor, ne? Und das ist dann zum Beispiel eine Szene, wie die auf dieser Gegenerde landen und Drax dann den Ball nimmt und den. Also das Kind wirft ihm den Ball zu, wenn fangen die hier an, irgendwie da Kontakt zu aufzubauen zu den Bewohnern und Drax nimmt den Ball und knallt diesem Kind an den Kopf und das fällt erstmal rückwärts hin und die so. Ich hoffe, der Einzige im Kino, die gelacht hat, aber mein Humor.
Ja, kann ich verstehen. So.
Ja. Ja, was ich nur kurz feiere, ist halt der Auftritt auch, also die Cameos in Anführungsstrichen von halt altbekannten Gesichtern wie dieses Kartenspielen am Tisch, wo halt Craiglin und Cosmo sitzen, aber auch Howard the Duck ist da und aus dem ersten Teil dieser Zwischenhändler, der den
Das ist hier der heißt auch der Broker, also
der Broker, ja genau. Genau, also es ist halt so cool, wenn man irgendwie so viel Wiedererkennungswert hat und so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das schon Fanservice ist, aber es ist einfach so.
Ja, ich glaube schon, ne?
Irgendwie, es war irgendwie total nett und auch dieser Gag mit dem guten Hund und Cracklin, dass Cosmo immer sagen, ich bin doch mal ein guter Hund. Er hat gesagt, ich bin ein böser Hund, aber ich bin ein guter Hund. Also es ist irgendwie, fand ich irgendwie sehr, sehr nett aufbereitet.
Ja, also absolut.
Vielleicht dann noch eine Szene, die, weil ich jetzt, also du hast sehr viel Kritik jetzt vorgebracht, das ist vielleicht noch meine Kritik nochmal eine an einer, die ist halt nicht groß, ne? Aber es ist eine Szene, mit der ich halt wenig klar kam, ist die, wo Gamora und, nein, ich sag mal Gamora, Nebula und Mantis über Drax reden und sagen, dass er dumm ist und Mantis dann halt ihre Kräfte einsetzt, damit Drax das vergisst. Das wird dann halt darauf hin aufgelöst, dass Drax, obwohl er in Anführungsstrichen dumm ist, dann auf jeden Fall ein Draht zu diesen Kindern hat und dann halt auch die Sprache der Kinder spricht und dass man sagt, okay, jeder hat hier seinen Wert, so, ne? Auch wenn jemand, der vielleicht dann erstmal auf den ersten Blick irgendwie dumm erscheint. Aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, also die Charaktere haben irgendwie so, finde ich, also es war einfach nicht so schön gemacht. Also es war halt so ein.
Ja, also, ja, fand ich auch tatsächlich. Also,
ja, also
auch die Lösung ist ja so unangenehm zu sagen, so.
Nur weil er jetzt was kann, ist er dann wertvoll, ne? Er ist auch so, also, ne?
Ja, genau. Also erstens so, das kommt hinzu, aber dann auch so die Lösung so, ja, wir können das ja ruhig aussprechen, aber nur wenn wir ihm danach das Gehirn wieder löschen. Also, so, wo ich dann denke, so, ja.
Ja, also, um eine Kränkung zu vermeiden, ne? Ja. Und die andere Szene, mit der ich irgendwie wenig klargekommen bin, weil sie irgendwie so aus dem Charakter fällt, ist, dass Peter diesen Mitarbeiter vom High Evolutionary, der irgendwie die Daten zu Rockets Heilung im Kopf hat.
Ah ja, stimmt, das wollte ich auch noch ansprechen.
Auf sehr brutale Art und Weise killt. Also der springt mit ihm halt von dem Schiff runter auf diese explodierende Gegenerde und zieht ihn dann halt so über den Boden, bis der halt stirbt. Und das ist halt so. Also ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt passiert.
Ja, es ist halt so, ist so ein halt Moment, so, der könnte vom Punisher kommen, aber irgendwie so von Peter Quill ist das sehr ungewöhnlich, ne? Wobei man auch sagen muss, Peter ballert ja viel mit seinen Blastern rum. Wahrscheinlich tötet er mehr Menschen, als wir irgendwie so mitbekommen. Ne? Also
ja, und regt sich dann voll darüber auf, dass Gamora dann irgendwen töten will. Aber seine Blaster beträumt vielleicht die Menschen nur und tötet die nicht direkt.
Das stimmt. Aber ja, also ich fand die Szene auch ungewöhnlich hart. Also ich fand ihn insgesamt hatte der auch so ein paar Szenen, wo man sagt, so, weil immer dieses Disney-Argument, was die neueren MCU-Filme angeht, kommt. So, ich fand aber. So ganz so Disney war der jetzt auch nicht, ne? Wenn die da in dem Gang sind, durch den die sich da irgendwo kämpfen, was ist das nochmal für so ein Gang, wo die, da kommen halt super viele Gegner denen da im Gang entgegen, wo ich mir eigentlich.
Achso, ja, das ist auf dem Schiff vom High Evolutionary, der sagt, bitte jetzt alle da hingehen und die Leute da fertig machen und ich brauche halt das Gehirn von Rocket und die kämpfen sich einfach dadurch, um halt die Kinder zu retten.
Ja, wo ich auch, die Szene war generell ganz geil, aber es war so ein bisschen auch, wo man das Gefühl hatte, so, ja gut, wenn ihr das aber so angeht in einem engen Gang, dann könnt ihr noch so viel Guardians of the Galaxy sein, dann müsstet ihr eigentlich 30 Sekunden tot sein. Aber auch da fand ich, da gab es ja durchaus die ein oder andere gewaltsame Einlage, wo man sagt, so ganz so Disney-like ist das jetzt auch nicht, ne?
Also, nee, das stimmt.
Ich fand übrigens wahnsinnig geil, ich weiß, es sollte aus dem Alter raus sein, aber dann können wir auch mal Schluss machen, aber ich muss einfach mal sagen, diese Szene, wenn diese Waffen von Groot mitgeschmuggelt werden und er dann einfach so.
Boah, ja, mega, und stehen die halt so Rücken an Rücken.
Aber also Groot hat aber so mega viele Knarren in den Händen, ey, das ist so cool, also.
Ja, das stimmt, also sind aber so einige Szenen, die ich irgendwie ziemlich cool fand, die, ja, also die halt so episch wirkten, ne?
Ich wollte schon wieder neuen Gedanken einschmeißen, aber.
So, nee, es war einfach nur so, dass ich mir überlegt habe, welche, das sind ja dann halt so Anspielungen auf, weiß ich nicht, so, diese Filme mit den Knarren und so.
Achso.
Mir fällt jetzt gerade nur.
Mexican Standoff meinst du so?
Ja, also, ja, genau. Also, das gibt's ja halt oft in so Ballerfilmen. Also, mir fällt jetzt keiner direkt ein, wo das gemacht wird, aber dass man einfach so ein. Sehr viele Anspielungen hat. Also, das wollte ich nur noch sagen. Zum Beispiel bei Odyssee im Weltall wird ja auch, da gibt's ja auch eine Anspielung drauf, dieses Kind, das halt immer im Rad läuft.
Stimmt.
Und da musste ich halt sofort dran denken, an Odyssee.
Was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich ganz gut fand, dass man den Fehler nicht gemacht hat, jetzt Groot als Jugendlichen so übernervig zu stilisieren. So, das hat man ja vorher zwischenzeitlich mal gehabt, aber der ist ja gerade so in der Jugend.
Ja, der ist jetzt eher so in seinen 20ern, oder?
Das kann sein, aber auf jeden Fall fand ich ihn sehr angenehm so wieder. Also, ich fand sein Design nicht so schön. Also irgendwie sah er so klobig aus.
Das stimmt. Das war so quasi der Pumper irgendwie, ne?
Genau, aber ich fand ihn trotzdem, er war halt wieder so, wie ich mir gut wünschen würde.
Also. Ja, das stimmt. Und was aber witzig ist, dass er sich halt dann in dieser Mid-Credit-Scene, ne, wo man ihn dann nochmal sieht, dass er sich quasi weiterentwickelt hat, aber nicht so wie der Groot aus dem ersten Teil, sondern einfach wieder neuer Groot geworden ist. Ne? Also,
ja, ja, das ist cool.
Übrigens, das habe ich gelesen, weil das fand ich sehr witzig, dass Gamora schlägt ja an dieser einen Stelle in diesem, diesem Wabbel-Raumschiff davor, den Typen, der aussieht wie eine Karotte, abzuknallen.
Was auch total die witzige Szene ist.
Das ist super witzig. Und dann habe ich, das habe ich gelesen, das habe ich mir so gemerkt, weil ich das so lustig fand, dass es in den Comics anscheinend einen Charakter gibt, der so der Gegencharakter zu Groot ist, der immer sagt, I am Root und aussieht wie eine Möhre.
Okay.
Ja. Also genau, da, ich glaube, dann steckt auch viel Liebe zum Detail drin und auch nochmal wirklich für die Leute, die auch die Comics gelesen haben. Also das ist ja so das, was ich halt gelesen habe als Nicht-Comic-Leser. Kann ich mir vorstellen, dass noch mehr Sachen da drin stecken, die, wo man sagt, ach ja, witzig, das kenne ich da und daher. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich ein sehr cooler Film. Vielleicht ein paar Ecken, wo man sagt, das gefällt mir nicht ganz so gut, aber an sich sehr rund gemacht.
Ich finde auch sehr, sehr geil. Hätten wir die Szene mit Rockets Freunden noch ansprechen müssen, oder?
Ach so, ja, das stimmt. Das steht bei mir als, an diesen Stellen habe ich geweint.
Okay, ja. Ja, finde ich, kann man treffend so zusammenfassen.
Ja.
Ja, sollen wir dann Schluss machen an der Stelle, oder wie sieht's aus?
Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Beim nächsten Mal gucken wir den Film bitte zusammen, weil ich finde es doch schöner, mit dir Filme zusammen zu gucken, als sie getrennt zu sehen und dann im Podcast darüber zu reden.
Tja, dann müssen unsere Kinder wohl älter werden. Aber im Kino kommen jetzt viele, viele, viele interessante Sachen. Ich weiß nicht, ob wir das immer so hinbekommen.
Ja.
Weil Babysitter sind teuer und
Kino auch.
Kino auch. Also wenn jemand bei uns babysitten möchte, damit wir ins Kino gehen können und für euch podcasten können, sehr gerne meldet euch bei uns. Ihr dürft das auch gerne kostenlos machen.
Guck mal, jetzt haben wir nochmal angesprochen, dass die Kinder auch älter werden.
Genau.
Das zieht sich irgendwie auch komplett durch unseren Podcast. Der ist auch sehr rund geworden.
Wir werden älter, die Kinder werden älter. Und
wir werden runder.
Wenn ihr uns anschreiben wollt, wegen Babysitting at Spielkinder. Nee, spielkinderpodcast@gmail.com. Mittlerweile gucke ich auch ab und zu mal wieder in die E-Mail-Adresse und antworte dann einfach nicht. So, das mit dem Social Media müssen wir noch ein bisschen üben. Also,
das stimmt.
So, ja, habt einen schönen Tag. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.